Die Lesung für den heutigen Sonntag steht beim Propheten Jesaja im 29. Kapitel. Es ist zugleich der Predigttext. Wohlan, es ist noch eine kleine Weile, so soll der Libanon fruchtbares Land werden. Und was jetzt fruchtbares Land ist, soll wie ein Wald werden. Zu der Zeit werden die Tauben hören die Worte des Buches und die Augen der Blinden werden das Dunkel und Finsternis sehen. Und die Elenden werden wieder Freude haben am Herrn. Und die Ärmsten unter den Menschen werden fröhlich sein in dem Heiligen Israels. Denn es wird ein Ende haben mit den Tyrannen und mit den Spöttern aus sein. Und es werden vertilgt werden alle, die darauf aus sind, Unheil anzurichten, welche die Leute schuldig sprechen vor Gericht und stellen dem nach, der sie zurechtweist im Tor und beugen durch Lügen das Recht des Unschuldigen. Darum spricht der Herr, der Abraham erlöst hat, zum Hause Jakob. Jakob soll nicht mehr beschämt dastehen und sein Antlitz soll nicht mehr erblassen. Denn wenn sie sehen werden die Werke meiner Hände, ihre Kinder in ihrer Mitte, werden sie meinen Namen heiligen. Sie werden den Heiligen Jakobs heiligen und den Gott Israels fürchten. Und die, welche irren in ihrem Geist, werden Verstand annehmen. Und die, welche murren, werden sich belehren lassen. Halleluja.
Liebe Gemeinde, einfach nur freuen möchte ich mich heute am liebsten freuen über die Verheißung des Propheten Jesaja, die wir gerade gehört haben. Einfach nur genießen würde ich heute am liebsten, so wie ein heißes, duftendes Kräuterbad, wo man sich dann in die Wanne legt und sagt, ach, wie schön das ist. Der Libanon, der nicht mehr ein Gebiet sein soll, in dem dauernd militärische Auseinandersetzungen sind. Das ist ja da im Norden, nördlich von Israel, wo es ständig irgendwie kracht. Sondern ein üppiges, sattes, gesegnetes Land, die Schöpfung gesund und intakt. Die Schwerhörigen und Tauben, die durch ihre Krankheit abgeschnitten sind von allem, was andere erzählen. Sie hören wieder und kriegen alles mit, sogar ohne Mikrofon. Die Blinden, für die die Welt schwarz aussieht, die nichts sehen, kein Licht, keine Farben, keine Blumen, keine Tiere, keine Menschen, nichts. Die sehen zum ersten Mal die Welt in all ihrer Schönheit. Die Elenden, die vom Schicksal Gebeutelten, die Kriegsopfer, die Traurigen, die am liebsten den ganzen Tag nur weinen würden, die Leidgeprüften, die nichts Gutes an ihrem Leben mehr sehen können, sie strahlen übers ganze Gesicht, sie freuen sich an Gott, dem sie vielleicht vorher noch bittere Vorwürfe gemacht hatten. Sie freuen sich an ihm und dem Heil, das er schafft. Die Ärmsten der Armen, die Vergewaltigten, die Fliehenden, die fast schon verhungernden Bürger eingekesselter Städte, sie atmen auf in Gott und singen dem Schöpfer der Welt Loblieder, der die Wunden ihrer Seele heilt. Das alles beschreibt unser Predigttext. Ich weiß nicht, ob Sie es herausgehört haben. Und noch mehr. Keine ungerechten Herrscher mehr. Stellen Sie sich das mal vor in unserer ganzen Welt. Keine ungerechten Regierungschefs mehr. Keine Tyrannen. Keine Eroberungssüchtigten, keine korrupten Politiker, keine mit Macht ausgestatteten Menschen, denen es Spaß macht, andere zu missbrauchen und ihnen Böses zu tun, die sich ergötzen am Blutvergießen. Keine bestechlichen Gerichte mehr. Kein Unschuldiger mehr, der schuldig gesprochen wird, bloß weil er der Opposition angehört. Oder weil er die Richter nicht genügend geschmiert hat. Keine Ausschreitungen mehr gegen Gottes Volk, das ja leidgeprüft ist seit Jahrhunderten und seit Jahrtausenden. Kein Judenhass, kein Auschwitz, aber auch keine Christenverfolgungen, keine Blutzeugen oder Märtyrer mehr, die für ihren christlichen Glauben sterben müssen, sondern überall Liebe zu Gott und Liebe zu seinem Volk. Die Verbitterten, die nichts als Hass und Groll in ihrem Herzen tragen und die überzeugt davon sind, dass die Welt hoffnungslos schlecht ist, sie sehen Gott, wie er wirklich ist, und sie denken um. Die, die ihre Ohren und Herzen verschlossen hatten, die immer nur murrten und motzten, die horchen auf und lassen sich belehren durch Gott. So wird es sein, sagt der Prophet Jesaja, und zwar in gar nicht allzu langer Zeit. Am liebsten würde ich Gottes verheißene Zukunft jetzt noch weiter ausmalen vor ihren Augen. Am liebsten würde ich mich einfach nur dran freuen und diese Vorfreude genießen wie ein heißes, duftendes Kräuterbad. Aber, denke ich mir, stimmt das alles denn auch? Als bei uns Krieg war, im Zweiten Weltkrieg, da wurde mir erzählt, da hatten Kinofilme Hochkonjunktur, in denen eine heile Welt gezeigt wurde. Die Leute wollten glauben, wonach sie sich sehnen, und deswegen schauten sie sowas an. Und ich frage mich, könnte das bei Jesaja auch so gewesen sein? Hatten vielleicht schlimme Verhältnisse geherrscht, als Jesaja Gottes Heil ankündigte, das schon in einer kleinen Weile, so sagte er es ja, anbrechen würde? Hatte der Prophet damals vielleicht eher die Sehnsucht der Menschen in Worte gefasst? Und war es vielleicht gar nicht Gottes Zukunft, die er verkündete, sondern eben nur die Menschensehnsucht? Und wie ist das überhaupt mit unserer christlichen Zukunftshoffnung? Wir blicken auf das Mosaik vom himmlischen Jerusalem, das unsere Kirche dominiert. Gottes Zukunft, was der Seher Johannes uns da sagt, oder auch nur Menschheitssehnsucht? Diese Anfrage, die hatte sehr gründlich vor gut 150 Jahren der uns allen wahrscheinlich bekannte Karl Marx bedacht. Und er kam zu dem Schluss, Religion sei Opium für das Volk. Der Hintergrund war folgender damals gewesen. Er lebte im 19. Jahrhundert und da war unsere Gesellschaft im Umbruch. Industrialisierung, riesige Fabriken in den Städten, Massenarbeitslosigkeit, keine Krankenversicherung, keine Rentenversicherung, keine Arbeitslosenversicherung, keine geregelte Arbeitszeit. Ganze Familie, auch schon kleine Kinder, mussten arbeiten, um zu überleben. Wer krank wurde, wurde damals einfach ausgetauscht und die allermeisten Menschen lebten im Elend. Es gab wenige Fabrikanten und Unternehmer, die immer reicher wurden. Und nun hat Marx überlegt und geschaut, was macht denn die Kirche in dieser Situation? Und dann hat er gesagt, ja, die erzählt den Menschen vom Himmelreich. Sie vertröstet die Leute quasi, sie erzählt ihnen, wonach sie sich sehnen, nämlich von der heilen Welt. Und so kam er dann zu diesem Spitzensatz, Marx, den er sagte, Religion oder das, was da gemacht wird, das ist wie Opium für das Volk. Es stellt die Leute doch ruhig, damit sie sich nicht gegen Unrecht wehren. Es betäubt sie doch, sodass sie alles mit sich machen lassen. Also sprich, die Religion ist ein Instrument der Reichen, die sich noch mehr bereichern lassen wollen. So eine These, die lässt aufhorchen. Wir müssen quasi erst einmal den Stöpsel ziehen aus unserem wohltuenden Kräuterbad und den Genuss von Gottes Zukunftsverheißung unterbrechen und uns mit diesen Argumenten auseinandersetzen. Denn wenn das wirklich so wäre, dass Kirche als Instrument der Mächtigen und Reichen denen nach dem Mund redet und denen zu Willen ist, das wäre schlimm und ganz bestimmt nicht im Sinne Gottes. Ist unser Predigttext aus Jesaja Opium für das Volk damals gewesen? Handelt es sich um kristallisierte Menschheitssehnsucht oder um Gottes Zukunft? Das will ich zunächst mal fragen. Und ich will begründen, warum ich natürlich Letzteres für wahr halte, warum ich glaube, dass es ihr hier wirklich um Gottes Zukunft geht. Drei Argumente dazu. Damals, als Karl Marx lebte, haben Christen, die an das himmlische Jerusalem glaubten und darauf zulebten, keineswegs nur vertröstet, sondern durch diesen Glauben wurden sie motiviert anzupacken, weil sie an Gottes Zukunft glaubten. Leider war es aber nicht die Mehrheit der Kirche, sondern nur eine Minderheit. Die Mehrheit war träge und bequem, wie das schon immer war und ich denke, heute auch so ist. Aber zwei Gestalten möchte ich Ihnen nennen. Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal in Neuendettelsau waren, ein Dorf bei Ansbach. Es war wirklich ein richtiges Kaff früher. Bis dann Wilhelm Löhe dort Pfarrer wurde im 19. Jahrhundert. Und der war nicht nur sehr gläubig, sondern er war auch einer, der sich um die verwahrlosten Menschen kümmerte, dem es das Herz brach, dass Kinder, Waisenkinder auf der Straße leben müssen und keine Zukunft haben. Und der packte an, der gründete ein Haus für die Waisenkinder, der nahm die auf bei sich. Er rief junge Frauen in eine Diakonissengemeinschaft, um dann für die Armen und für die Menschen da zu sein. Und heute ist Neuendettelsau eine richtige evangelische Hochburg, mit lauter diakonischen Einrichtungen für behinderte Menschen, sogar mit einem evangelischen Krankenhaus und vielem anderen noch dazu. Und das kommt alles daher, weil damals ein Pfarrer angepackt hat und sich um die Armen und die Ärmsten der Armen gekümmert hat, als diese schlimme Zeit war, in der Karl Marx seine Schriften verfasste, wo er sagte, Religion ist Opium für das Volk. Eine parallele Entwicklung im Norden unserer Nation, Hans-Hinrich Wiechern, der tat dasselbe in Norddeutschland, er gründete das Raue Haus, ebenfalls ein Armenhaus für Waisenkinder und es entstanden Diakonievereine und viele gute Bewegungen aus dem christlichen Herzen, aus dem christlichen Glauben heraus. Und zwar eben, wie ich schon sagte, durch Christen, die an Gottes heilvolle Zukunft glaubten. Dieser Glaube motivierte sie zur Diakonie. Und ich möchte da schon kurz darauf eingehen. Wir haben ja vergangene Woche den Walter Himmler begraben. Auch er war ein sehr gläubiger Mensch und mich hat sehr bewegt am Friedhof. Da stand ich dann so beim Glaubensbekenntnis und da standen 12 Afrikaner, Afrikanerinnen, dunkelhäutige Menschen, sage ich jetzt mal, traurig. Die standen da, weil Walter sie jahrelang durch die Lande gefahren hat, für sie da war, zu Behördengängen und so weiter begleitet hat. Also das ist auch ein Beispiel, ohne ihn da jetzt heilig sprechen zu wollen, aber einer, der aus dem Glauben heraus bewegt wird zu den Menschen, die Hilfe brauchen und ihnen diese Hilfe dann wirklich auch gibt. Also, ist das Opium oder ist es nicht eher etwas Motivierendes, um die Welt im Sinne Gottes, schon im Sinne des Heils, das Gott versprochen hat, am Ende zu schaffen, ein klein wenig zu verändern? Zweiteres ist der Fall, soll zumindest der Fall sein. Das zweite Argument ist quasi jetzt eine Retourkutsche. Karl Marx hat gesagt, das alles ist Opium, was wir da von Jesaja gehört haben. Aber er hat ja selbst auch Prophezeiungen abgegeben. Seine Prophezeiung lautete, durch Revolutionen wird sich allmählich eine heilvolle kommunistische Welt, quasi ein Paradies auf Erden entwickeln. Und zwar ist das mit wissenschaftlicher Notwendigkeit so zu sagen. Diese These von Karl Marx hat uns übrigens geholfen, dass Gorbatschow, der vor 30 Jahren daran wirklich glaubte, den Westen freigab und auch Osteuropa. Der hat es geglaubt und hat gesagt, wenn das Volk jetzt so nach Freiheit ruft, dann muss man dem Volk dieses auch ermöglichen. Aber die These von Karl Marx, die hat sich doch als Irrtum erwiesen, also seine Prophezeiung. Ich weiß nicht, ob Sie ein einziges Beispiel auf der ganzen Welt kennen, wo Kommunismus wirklich herausragend besser ist, also so eine Art Paradies auf Erden, als andere Systeme es sind. Hat irgendwie nicht funktioniert. Mein drittes Argument: Wenn wir genau in der Bibel nachlesen, dann stellen wir fest, die Propheten, die haben ja nicht nur Heilsweissagungen auf die letzte Zeit angekündigt, sondern sie haben zuvor auch massives Unheil, Krieg, Leid, Trübsal, Gericht, Kampf und Gefangenschaft angekündigt. Und zwar den Mächtigen und Herrschenden, den Korrupten, ins Gesicht hinein haben sie das gesagt. Anders als bei Marx kam das dann auch, was die Propheten angekündigt hatten. Sie waren die Einzigen, die den Mut hatten, herrschendes Unrecht wirklich anzuprangern und dafür Kopf und Kragen zu riskieren. Wir können das nachlesen in den Prophetenbüchern der Bibel. Opium schmeckt anders. Liebe Gemeinde, wenn ich das alles so bedenke, dann ist die Konsequenz für mich: Ich will zumindest nicht das Märchen vom guten Menschen, der die Welt rettet, das Marx erzählt und prophezeit hat und das heute in etwas anderer Art und Weise vielfach auch erzählt und geglaubt wird. Dieses Märchen will ich nicht glauben. Dieses ist für mich das Opium für das Volk. Sondern ich glaube an die Botschaft vom guten Gott, der die Welt rettet. Und dieser Glaube verbindet uns ja hier. Deswegen sind wir hier. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer, den Erlöser, den Heiland, den Geist, der erneuert und lebendig macht. Dieser gute Gott hat Jesus Christus, seinen Sohn, in unsere Welt gesandt, um uns durch ihn heil zu machen und auch am Ende die ganze Welt, um durch ihn Verlorenes zu retten, Kaputtes wieder gesund zu machen. Ich glaube fest, dass durch Jesus wahr werden wird, was Jesaja im Namen Gottes angekündigt hat. Und dass das kein Opium ist, sondern Zukunft. Deswegen finde ich es auch so schön, dass wir hier diese zukunftsgerichtete Kirche haben, wo wir auf die letzte Zukunft Gottes jeden Sonntag blicken dürfen. Ich glaube fest daran, dass diese Zukunft kommen wird. Und einige Anzeichen dafür, quasi Hinweisschilder, finden sich ja auch im Leben von Jesus bereits. Nämlich die Wunder, die er getan hat. Eins davon haben wir heute gehört, wie er einen Taubstummen, der zu ihm kam, geheilt hat durch seine Hand. Aber es wird uns ja auch berichtet, wie Blinde sehend werden, wie Sündern vergeben wird, wie Verachtete angenommen werden und wieder in Ordnung kommen. Das sind Zeichen, das sind Vorboten dessen, was Gott ganz am Ende schaffen und uns schenken wird. Liebe Gemeinde, mit gutem Grund können wir also, symbolisch gesehen, die Wanne wieder volllaufen lassen und in der Jesaja-Verheißung baden. Wenn Sie möchten, gönnen Sie sich ein solches Bad, vielleicht zu Hause noch einmal, indem Sie eine der Verheißungen nachlesen. Die heutige, ich sage es nochmal, die würde stehen in Jesaja im 29. Kapitel, die Verse 17 bis 24. Jesus ist unser Heiland, Gott ist der, der diese Welt zu einem heilvollen Ende führen wird. Darauf dürfen wir uns verlassen. Amen.